Ja, zunächst einmal möchte ich ein paar Worte sagen zu der Veränderung, die ich in diesen 1 bis 1,5 Tagen sehe, bei denen, die so lange schon dabei sind. Dass also da jetzt in der Stille eine ganz andere Tiefe ist, eine andere Qualität, sodass man sagen kann, okay, wenn das Setting irgendwo stimmt, man sich im entsprechenden Raum, in der entsprechenden Energie aufhält, dann verändern sich die Strukturen von uns. Das heißt, es fällt das ab, was wir nicht sind. Und das ist ja das, worum es uns letzten Endes geht. Es geht darum, dass wir einfach dem Raum geben, was hinter den Erscheinungen ist, hinter dem, was sich ständig verändern kann. Also wenn das in so kurzer Zeit möglich ist, ist noch mehr möglich, wenn da eine Öffnung ist in diese Ebenen jenseits von der Materie oder von dem, was wir als die Form zu sein scheinen. Ja, und das sind wir als diese Form. In jedem Fall ein Konstrukt, das uns nicht glücklich sein lässt oder nicht zufrieden sein lässt. Das ist schon mal klar. Aber wir sind eigentlich auf dieser Ebene eine Zusammenfassung von verschiedenen Erfahrungen, die wir machen und der Verarbeitung davon, wie wir also mit den Erfahrungen, die wir machen, umgehen. Und letzten Endes eine Zusammenfassung von den Erfahrungen, die wir machen, in der Interpretation. Daraus entsteht dann ein scheinbares Wesen, das für sich steht und für sich sagt, ich bin dieser Körper und bin diese ganzen Ereignisse, die darin stattfinden und bin die Reaktion darauf, bin der Ausdruck, der dem folgt und bin auch die Vermeidung von dem, was mir nicht gut tut und so weiter. Also das ganze Paket. Das heißt, da entsteht eine Instanz, die eigentlich gar keine Verantwortung wirklich hat für das, was passiert ist, denn all das ist ja schon vorher passiert, bevor diese Instanz aufgetaucht ist in uns. Das heißt also, dass es überhaupt zu dieser Instanz gekommen ist, verantwortet diese Instanz mich, also diese Ich-Identität. Das ist passiert alles in den Zeiten, wo das Reflektieren über das, was passiert, nicht möglich ist, das Einordnen von dem, was passiert, nicht möglich ist, das Verständnis davon nicht möglich ist, weil diese Ebenen in uns noch nicht aktiv sind. Aber die Reaktionen auf das, was passiert, die sind natürlich da und die werden dann danach auf der mentalen Ebene interpretiert. Und so kommt es dann zu einer Mischung aus mit Gefühlen so oder so umgehen, mit Gedanken oder eine Mischung aus Gefühlen und Gedanken und insgesamt als Paket so oder so umgehen und daraus entsteht dann eine scheinbare Identität. Ja, und im Gegensatz zur Therapie, die sich Menschen, die mit sich selber nicht klarkommen, in der Form widmet, dass sie schauen, dass sie diese Identität noch verstärken, sodass es da ein einigermaßen brauchbares Umgehen mit dem, was Leben oder Äußeres ist und auch Inneres ist, möglich ist. Aber letzten Endes ist das eine ganz andere Richtung als die, die wir hier natürlich anstreben oder sichtbar machen wollen. Das heißt, wir, wenn man es deutlich ausdrückt, wir schauen, dass wir das Ich destabilisieren, ohne es so zu destabilisieren, dass man sich in einem ständigen instabilen Zustand befindet. Aber wir schauen, dass wir Anteile dieser Ich-Identität, die wir nun mal nicht sind, wieder aus dieser Zusammenfassung, die passiert ist, sozusagen isolieren und abgeben oder auflösen. Wir sind, wie gesagt, diese Zusammenfassung von vielen verschiedenen Erlebnissen und das kann man sich vorstellen, diese einzelnen Strings, die miteinander verklebt sind. Das ist dann diese scheinbare Identität. So, also geht es darum, dass man diese einzelnen Erlebnisse wieder voneinander trennt, von diesem Kleber trennt, der diese Ich-Identität ist, die das immer wieder als Gesamtereignis versucht festzuhalten. Und das geht natürlich in der Form, dass man schaut, inwieweit diese einzelnen Tendenzen letzten Endes etwas sind, was uns dient oder nicht. Und das, was in uns einen Widerstand hervorruft oder eine Unmöglichkeit, damit umzugehen, damit eben Leid, ist das, womit wir uns dann beschäftigen und schauen, ob wir nicht zu dem, was da passiert ist, eine andere Haltung einnehmen können. Nämlich vor allem die, dass wir sehen können, dass es eigentlich mit uns gar nichts zu tun hat. Und mit uns meine ich jetzt in dem Falle nicht die Persönlichkeit, sondern ich meine natürlich das, was wir wirklich sind, jenseits der Persönlichkeit. Das heißt, was passieren muss, ist, dass man der Aufmerksamkeit, die sich auf verschiedene Aspekte, die sie erlebt hat, fokussiert hat und dann zu dieser Ich-Identität geworden ist, dass man die abzieht von den Objekten, die dazu geführt haben, dass man sich als immer Ich sieht. Oder anders gesagt, man muss die Objekte auflösen, sodass die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein sich nicht wieder darauf fokussieren kann. Und wenn es das nicht mehr kann, dann wird das sozusagen das wie ein Sumpf, der dann trockengelegt wird, dann ist die Aufmerksamkeit nicht mehr dahin orientiert. Und so ist das auch jetzt hier in diesen Tagen, solange wir hier miteinander sind und die Basis für unser Zusammensein still ist, also nicht die persönlichen Tendenzen bedient und wir auch lange in Stille sitzen, werden die persönlichen Tendenzen nicht bedient. Sie reduzieren sich und dadurch entsteht eine andere Qualität, die ich anfangs erwähnt habe, als Schönheit, die auftaucht, die innen ist, aber die dann ins Gewahrsein kommen kann und dann auch nach außen abstrahlt. So hat diese Aufmerksamkeit keine Möglichkeit, sich auf irgendwas zu beziehen, dann gibt es auch keine Möglichkeit, eine Scheinidentität aufrechtzuerhalten. Das ist das Grundprinzip von Erlösung dieser Scheinidentität, denn es ist letzten Endes zwar nicht wirklich real, was sich da präsentiert, weil es in ständiger Veränderung ist, aber es ist etwas, was eine Energie immer wieder zum Vorschein bringen kann. Also das heißt, es ist eine Energie, die es aufzulösen gilt. Und die entstand dadurch, dass das Bewusstsein oder die Aufmerksamkeit als Faktor von Bewusstsein sich dahin orientiert hat. Und jetzt muss es passieren, dass die Orientierung von dort weggeht, hin zu dem, was man wirklich ist. Also zu dem, nennen wir es einfach mal Stille oder unserer Natur oder reines Leben, reines Bewusstsein. Die andere Möglichkeit ist natürlich, man löst sofort diese Ich-Identität auf. Aber das kann niemand, weil das etwas nicht Greifbares und nicht Reales ist. Die Objekte, auf die wir uns beziehen, also das mögen Gefühle sein, Menschen, Situationen und so weiter, sind für uns in gewisser Weise real und greifbar. Aber diese Ich-Identität ist überhaupt nicht greifbar. Von daher kann man da nicht ansetzen in der Praxis oder in Form von Aktivität. Aber sie müsste, und das ist ja sowieso bei allem der Fall, was sich auflöst, sie müsste sich von alleine auflösen. Ja, oder durch die Lebensenergie animiert, sich dann in seine einzelnen Bestandteile sozusagen wieder zerlegen. Also der für uns eher gangbare Weg ist natürlich der, dass wir durchschauen, inwieweit uns die Aufmerksamkeit, die irgendwo hingerichtet ist, dient oder inwieweit sie uns versklavt oder inwieweit wir darunter leiden, mit anderen Worten. Wenn das Desinteresse in Bezug auf das, was man ausdrückt und zu sein scheint, beginnt, es ist eigentlich der Anfang von der Möglichkeit, dass sich Freiheit durch dich zeigen kann. Ohne das geht das nicht. Wenn du dahin investiert bist, dass du dich als das immer wieder bestätigst, weil du damit verbindest, dass, wenn du das tust, du nach wie vor existierst, keine Angst haben musst vom Tod und so weiter, dann ist natürlich keine Chance, dass sich da irgendwas bewegen kann. Trotzdem bewegt sich in unserem System die ganze Zeit Energie und die ganze Zeit steht eine Energie dagegen, die versucht, dass diese Energie, die da wirkt, nicht so wirken kann, wie sie es prinzipiell könnte, wenn die Erlaubnis da wäre. Ist die Erlaubnis nicht da, heißt es, es tauchen immer Widerstände gegen Veränderung auf. Und es tauchen Widerstände natürlich gegen die Hauptveränderung auf, nämlich das Auflösen von dieser Scheinidentität. Dabei ist diese Scheinidentität natürlich genau das, was in uns Leid verursacht, weil es eben ein Schein ist und nicht die Wahrheit. Und leben wir einen Schein und nicht unsere Wahrheit, leiden wir darunter. Das ist der klare Hinweis, für mich jedenfalls, wenn man etwas lebt, was nicht stimmt, das hat dann, oder was Leid verursacht, hat das damit zu tun, dass es nicht wir sind, was wir leben. Abgesehen davon gilt natürlich das Gesetz Nummer 1, dass du nicht der Handelnde bist, Und von daher kannst du es nicht bestimmen. Aber es ist eine Erklärung, wie das Prinzip funktioniert, grundsätzlich. Und was dafür notwendig ist, dass sich diese Identität, in der wir leben und die für uns nicht stimmt, auflösen kann. Ja, was bleibt dann übrig? Das bleibt dann letzten Endes, wenn das alles aufgelöst ist, also die Aufmerksamkeit nicht wieder ständig irgendwo hinwandert, sondern in sich ruht, ja, dann zeigt sich die ganze Qualität von dir, die wirklich dort ist, die in jedem von uns ist, jenseits von diesen Tendenzen, mit denen man nicht sein kann. Das heißt, man ist nicht prinzipiell im Widerstand gegen Leben, man ist nicht dagegen, dass das da ein Körper ist, in dem das Bewusstsein tanzt, sondern man ist präsent und mit dem, was ist, ohne ständig in irgendeiner Auseinandersetzung damit zu sein. Und es taucht das auf, was man mit Schönheit bezeichnen kann. Das ist für jeden eine etwas andere Qualität, aber im Grunde genommen für jeden dasselbe Prinzip, dass dann die Fluchttendenzen, die man ansonsten hat, nicht mehr möglich sind. Und im Gegenteil, es ist die Freude, hier zu sein. Während das für eine Person, das haben wir ja auch die Tage gesehen, und man sieht es immer wieder, teilweise so schlimm ist, sich nicht zu kennen, dass da einfach oft nur der Wunsch ist, nicht mehr da zu sein. Und das kann man natürlich nicht wirklich Leben nennen. Daher ist es wichtig, dass man sich selbst als das Leben willkommen heißt. Und passiert das, ist das Leben komplett anders als zuvor. Vorstellen kann man sich es nicht, wie es dann ist, und das ist ja auch nicht wichtig. Aber zu wissen, dass in einem selbst eine Qualität ist, die jenseits von diesen Tendenzen ist, die uns leiden lassen, ist wesentlich. Und ja, wenn sie in dir schon an die Oberfläche gekommen ist und seine Wirkung in dir hinterlassen hat, dann weißt du es ja. Dann gilt es einfach so, wie das wahrscheinlich bei den Goldträgern der Fall war, ein kleines Stückchen irgendwo hat hervorgeschaut und geglänzt, und dann hat man gesehen, okay, da ist möglicherweise noch mehr. Und das ist natürlich das, was uns dann animiert, weiter und tiefer zu schauen. Ja, herzlich willkommen dazu.
Ich habe dazu mal eine Frage, und zwar ist meine Aufmerksamkeit also in vielen Sachen, aber in einer bestimmten Sache auch sehr nach außen gerichtet. Ich habe halt Probleme mit einigen Sachen, die so passieren auf dieser Welt, sag ich mal. Und das macht mich wütend. Und das bringt mir aber überhaupt nichts, weil ich kann es ja nicht ändern.
Ja.
Und
es bringt dir schon was, aber auf einer anderen Ebene, als du es jetzt meinst. Bringen soll es dir in jedem Fall, dass es verschwindet.
Ja, aber es wird es nicht tun.
Nein, das ist ja da.
Aber ich weiß ja nicht, was ich machen soll, dass ich mich nicht so darüber aufrege.
Nein, die Idee, dass du dich darüber nicht aufregen solltest, ist möglicherweise die, die das Problem darstellt. Das ist ja, wenn sich Wut in dir zeigt, ist es ja ein Hinweis darauf, dass Wut ist. Also wäre es gut zu sagen, aha, da ist Wut. So, dann schauen wir mal. Wenn wir sie da sein lassen, was macht dann die Wut mit uns? Kann sie dann was mit uns machen? Also es ist immer nur etwas möglich aufzutauchen, wenn es in uns ja energetisch vorhanden ist. Also ist es sichtbar, und dann ist zu lernen, wie gehst du damit um? Und wie bei allen energetischen Phänomenen, das ist ja ein energetisches Phänomen, wie wir ja auch, ist es gut, da einfach damit zu sein, und dann kann man sehen, so was passiert, wenn ich dann damit bin. Wie wütend bin ich dann noch? Für jedes Problem, was wir haben, ist wesentlich, dass man wirklich klar schaut, was ist eigentlich hier los, bevor man sich davon macht. Die meisten machen sich davon, ja, wissen nicht, was eigentlich los ist oder worum es da eigentlich geht. Und in der Anerkennung von dem, was, egal wie unangenehm ist, indem man es einfach betrachtet und sagt, so, okay, ich will schauen, was los ist, ist schon der ganze Schrecken davon eigentlich weg. Weil du nicht mehr in der Identifikation damit bist, sondern in der Erforschung davon. Mhm. Ja? Und in der Anerkennung davon, dass es ist. Das ist das Wesentliche überhaupt, um irgendwas auflösen zu können. Dann. Mhm. Also es erstmal nicht weghaben zu wollen.
Okay.
So, und dann kannst du genauer schauen, was ist der Grund, weshalb ich wütend bin. Ist es einfach nur eine Ansammlung von vielen Momenten, wo ich mir nicht treu war oder wo ich einfach das nicht gut fand, was da war, ich konnte es aber nicht ändern. Oder habe ständig Vorstellungen, wie die Welt sein muss und sie ist nicht so. Oder ist es ein spezieller Moment jetzt gerade, wo ich gegen jemanden richtig wütend bin?
Das ist eher, dass halt alles so verlogen ist und alle einfach verarscht werden und keiner merkt es.
Ja, aber das heißt, dass du verantwortlich bist für die Welt und weißt, wie andere sein sollten oder wie die Welt sein sollte und sie ist nicht so. Das heißt, du wirst immer Grund haben, wütend zu sein.
Ja.
Aber in der Regel ist ja das so, dass je mehr wir gegen etwas sind, je mehr spiegelt, was wir selber sind. Das heißt also, in welcher Form bist du verlogen, falsch und so weiter. All das, was du anderen oder der Welt vorwirfst, müsstest du in dir auch haben.
Mhm.
Und dann ist es gut, damit anzufangen. Und dann ist die Frage, ob deine Sichtweise noch so bleibt, wenn du das in dir erlöst hast. Denn wenn du keine Resonanz mehr hast zu verloren sein oder verlogen sein vielmehr, ist ja dasselbe, dann hast du dir auch nicht mehr zu Menschen, die das leben, sondern hast es zu den Menschen, die sich eher treu sind. Deine Sichtweise,
ja, ja.
Sichtweise ändert sich.
Das ist ja eher was Globales. Aber ich weiß nicht, du warst doch früher auch nicht so einverstanden, oder?
Ja, ich war im Prinzip ja erstmal gegen alles. Ja. Oder anders gesagt, ich habe mir immer gleich die Gegenseite angeschaut, das mich immer so bedeutet hat, ich war gleich im krassen Widerstand dazu. Und den Vorteil, den es mir gebracht hat, ist, dass ich, wenn ich etwas höre, sofort auch schaue, was ist die Gegenseite davon. Und das bestimmt, dass es eine andere Perspektive gibt, auf die Dinge zu schauen.
Mhm.
Ja, natürlich ist da auch Ärger in mir gewesen, logisch, ganz klar. Aber das ist immer der Ärger gegen das, wie man in sich selbst die Welt erfährt.
Hm.
Hast du keinen Ärger, kannst du dich über nichts ärgern. Ja.
Hm.
Und die Sache ist meist die, dass viele Aspekte, gegen die man ist, gegen die man sich wehrt, dann zusammenkommen in dem Moment, wo man sich über etwas wirklich so ärgert, dass man es nicht mehr kontrollieren kann. Kontrollieren kann man sowieso nichts, wissen wir ja, aber manchmal sieht es ja so aus, das System macht es oft so, dass dann derjenige, gegen den du dann wirklich ärgerlich bist, dass all das abkriegt, was du an Ärger jemals hattest. Ja.
Das ist aber nicht so gut, oder?
Nein, das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut für niemanden. Von daher ist ein guter Dienst primär an dir, aber auch an der Menschheit, falls das noch ein Interesse ist von dir, weil du ja im Widerstand dagegen bist und das alles als verlogen bezeichnest. Von daher,
ich weiß halt, dass es nichts bringt und das Beste wäre, ich würde mich ja auf meine Natur besinnen, aber wenn ich so wütend bin, dann kann ich das halt nicht so. Aber eigentlich gebe ich dem, was ich da jetzt mal ablehne, damit ja nur noch mehr Energie.
Du gibst dir noch mehr Energie, ja, anstatt einfach loszulegen und mal richtig die Wut rauszulassen. Gegen nicht irgendjemanden, sondern gegen eine Matratze oder ein Kissen.
Die Tür.
Es geht nicht darum, sich weh zu tun dabei.
Ja.
Also das wäre ein Selbstzerstörungsmechanismus im Prinzip, nach dem Motto, ich bin gegen alles, weil ich eigentlich mich selbst nicht, also mich selbst ablehne.
Oh. Das wird vielleicht sein.
Das mag sein.
Ja.
Deswegen ist es gut zu schauen, was ist der Grund dafür, dass so viel Ärger ist oder Wut.
Hm.
Wut ist ja Angesammeltes. Hm. Aus vielen Momenten Ärger kann temporär sein, taucht gerade auf und taucht dann wieder ab, je nachdem, wie weiter ausgedrückt werden kann. Ärger kann ja gut ausgedrückt werden, wenn man bei sich bleibt, die Energie wahrnimmt und dann einen Moment wartet und dann dem, was dann ist, einen entsprechenden Ausdruck gibt. Hm. Also entscheidend ist, denke ich, weiß ja, wovon du sprichst. Ich denke, das ist das, was du mir geschrieben hast, oder? Per Mail?
Nee.
Das ist noch was anderes?
Ja.
Schon wieder?
Ja.
Aha. Okay, gut. Da komme ich nicht mehr hinterher. Ist auch nicht wichtig. Das heißt also, in dir ist im Moment ganz viel Wut. Das heißt, du suchst im Außen nur Opfer, gegen die du wütend sein kannst.
Also eigentlich ist es ja gut, weil es dann hochkommt. So, ne? Nur für die Opfer ist es halt nicht gut.
Ja, für dich auch nicht.
Für mich immer am wenigsten. Ja. Aber es muss ja hochkommen eigentlich, damit ja, es rausgehen kann.
Natürlich muss es hochkommen, ja klar. Wenn es ins Bewusstsein dringt, daher ja auch der Hinweis. Sei damit wach und schau und nimm es als das, als was es jetzt ist. Mach dir nichts vor und unterdrück es nicht. Halt es nicht von dir fern. Dann hast du eine Möglichkeit, klarer zu sehen. Aber in der Wut selbst klar zu sehen, ist natürlich eine Herausforderung.
Ja.
Aber gut, ich meine, immerhin dann zu sehen, in welchem Maße taucht jetzt Wut auf. Ja? Das kann immer noch gesehen werden.
Ja.
Weil es gibt ja in uns nicht nur die Aufmerksamkeit, die mit dem, was passiert, etwas will, sondern es gibt ja auch das Gewahrsein, was mit dem, was auftaucht, nichts will. Und das liefert dir letzten Endes die Bilder der Wahrheit. Und wenn die Bereitschaft da ist, dahin zu schauen, dann kann dieses Bewusstsein, was gerne sich was vormacht, dann auch sehen, was wahr ist. Hm. Und ja, was natürlich passiert, wenn da Wut ist, jede Menge Wut ist, heißt es, dass gar nicht besonders viel Energie in deinem System für dich zur Verfügung steht.
Hm.
Die ist da gebunden und wenn man das über Jahre, Jahrzehnte macht, dann hat man eventuell auch ein Körperproblem. Ja. Also häufig passiert es, dass die Menschen dann Krebs bekommen.
Mhm.
Das ist das, was am häufigsten die Folge davon ist, weil es einfach Energie ist, die zurückgehalten ist, die aber wirkt und die zerstörerisch ist. Und die zerstört dann das eigene System. Ja, also finde einen Weg, das auszudrücken und finde einen Grund, das zu klären, was die Ursache für die Wut ist.
Ja, also weiß ich mal da in der Therapie so und die Therapeutin fragt mich schon öfter, ob ich nicht wütend bin irgendwie gegen meine Eltern, sondern meine ich aber, ich bin nicht wütend, die konnten es halt nicht besser machen, als sie konnten, sondern ich bin auch nicht wütend gegen die, aber wahrscheinlich wird es daher kommen oder so, ne? Also
das kommt könnte sein, daher, ne? Könnte aber sein, so weit kenne ich jetzt dein Leben auch nicht en Detail.
Ja.
Wenn es da nicht besondere Erlebnisse gegeben hat, die traumatisch waren und an die du dich erinnerst oder nicht mehr erinnerst, dann wird das wohl gewesen sein. Und es ist natürlich ein weit verbreiteter Fehler, dass man auf der mentalen Ebene verstanden hat, dass niemand was anders kann, als er es ausdrückt, aber dass dann ein Verschieben von den Problemen auf die mentale Ebene ist, wo man das Gefühl hat, man hat da kein Problem, weil man kann sich da wegmentalisieren. Aber tatsächlich bleibt es auf der Energieebene ein Problem. Und auf der Ebene, wo die Probleme entstanden sind, muss man sie auch lösen. Das ist das, was viele nicht wahrhaben wollen, die dann nach vielen Jahren Therapie in den Satzung gehen und sagen, endlich muss ich gar nichts mehr machen. Aber wenn dann Themen auftauchen, musst du wieder schauen, dass du auf der Ebene, wo sie sind, sie erlöst. Und nicht auf der Ebene des Verstehens und damit auch Verdrängens löst du nichts.
Und wo sind sie?
Naja, in deinem Energiesystem, deinem Nervensystem.
Ach so. Ja.
Als Blockade, die Energie zurückhält, aber immer mehr verstärkt, wenn du immer mehr gegen etwas, was auch immer bist.
Hm.
Das, was nicht gesehen wurde, weißt du, das ist das, was uns am meisten beeinflusst. Unser Unterbewusstsein ist der stärkere Anteil von uns.
Mhm.
Und wir glauben, dass es umgekehrt ist. So, das heißt, da laufen Dinge, die man nicht wahrhaben will, nicht wahrhaben kann, weil die Verletzung so stark ist oder der Ärger so stark ist aufgrund der Verletzung. Dann muss man da dran. Mal schauen, so, was ist es in mir, dass es das verursacht hat. So gehen wir ja davor, damit man nicht jahrzehntelang Therapie machen muss, aber manchmal muss man sie machen, um an den Punkt zu kommen, dass man ein tieferes Verständnis haben kann und sich nicht mehr im Detail damit beschäftigen muss, sondern die rote Linie findet. Und dann da kannst du schauen, wie die Wirkung davon sein könnte, dass du ärgerlich bist auf deine Eltern. Ich meine, was es für ein Thema ist in Bezug zu dem, wie du dich jetzt noch erfährst, weil es ist ja nicht so, dass es so vergraben ist, dass wir da nicht mehr drankommen, sondern wir leben ja das, wovon wir sagen, davon haben wir keine Kenntnis, nach wie vor. Ja, die Folge davon ist dann das, was uns den Hinweis darauf gibt, was die Ursache gewesen sein könnte oder meistens auch ist. Also wir leben die Folge davon. Und aufgrund deines Verhaltens kannst du dann Rückschlüsse ziehen auf das, was deine Verletzungen gewesen sind, wenn die Bereitschaft dafür da ist, da hinzuschauen.
Also könnte man vielleicht sagen, zum Beispiel, wenn meine Eltern jetzt, sage ich mal, ein falsches Spiel gespielt haben, dass ich das als verlogen empfand und ich dann aber halt auch ein falsches Spiel gespielt habe, weil ich zum Beispiel vielleicht so getan habe, als ob alles okay ist, aber es ist nichts okay.
Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit.
Weil zum Beispiel, also meine Eltern waren, also meine Mutter wollte sich eigentlich schon trennen und dann hat sie erfahren, dass sie schwanger ist. Und dann hat sie aber noch fast 3 Jahre gebraucht, bis sie eine eigene Wohnung gefunden hat und hat dann halt so, ja, halt so getan, als wenn sie, also sie wollte eigentlich nicht mehr mit meinem Vater zusammen sein, war es aber noch, weil sie halt keine Wohnung gefunden hatte.
Aber das hat nichts mit Verlogenheit zu tun, sondern das sind die Umstände.
Aber das ist doch auch, hat sie ihm da auch was vorgemacht?
Inwieweit kann sie sich dann davon lösen, wenn sie keine Wohnung findet? Kann natürlich sein, dass sie keine finden wollte. Aber es geht jetzt zu weit.
Ja?
Thematisch.
Okay. Dann weiß ich es nicht.
Nein, aber du bist ja jemand, der auch deutlich ausdrückt, was ihr nicht gefällt und gefällt, oder?
Ja.
Kannst du es nicht. Weil so erscheinst du mir, so ein bisschen trotzig.
Ja, ich kann es halt nicht so diplomatisch ausdrücken, aber ich kann es ausdrücken.
Ja? Eben. Von daher lebst du das ja eigentlich, was sehr gut ist, als Konsequenz daraus, dass du vielleicht gesehen hast, dass andere das nicht sind. Aber dann müsstest du eigentlich nicht mehr wütend sein über die anderen, weil du es transzendiert hast. Aber was da noch drin ist, ist immer so eine Art Vorwurf dann. Also das Trotzige heißt ja immer, ich bin da im Widerstand, bin nicht einverstanden. Das ist wichtig, du hast ja da auch Hilfe. Das zu erforschen. Natürlich ist es so, dass man wirklich grundlegend sagen kann oder muss, die Welt ist verlogen, prinzipiell. Weil sie ist nicht real, sie wird als real genommen und du bist nicht real, du nimmst dich als real. Ja, da ist schon.
Ich glaube, das ist auch ein Problem.
Da ist schon nicht mehr viel da, womit man was anfangen kann auf der Ebene, eigentlich gar nichts genau genommen. Aber das Interessante ist, dass in dieser Ebene der Nichtwahrheit, sage ich mal, des Ausdrucks von Nichtwahrheit, die Möglichkeit besteht, die Wahrheit zu kennen. Von daher ist in diesem Traum gleichzeitig diese Realität, die kein Traum ist. Und das ist ja die einzige Möglichkeit, um sich jenseits davon zu sehen und das dann auch nicht anders machen zu müssen, wie alle anderen. Denn in einem verlorenen oder verlogenen System bist du auch immer ein Teil davon. Aber das, was du machst, ist eine gute Art, dich auszudrücken, koste was es wolle, auch mit dem Trotz. Und ohne den Trotz, das ist genial. Mhm. Weißt du, da ist nicht immer der Beigeschmack dabei, dass du jemandem was mitteilen willst, was du auf direktem Wege nicht tust. Ja. Mhm. Weil sonst könntest du in deinen Gesprächen immer voranstellen, du bist doof, ja, oder du bist verlogen. Und jetzt sage ich dir aber ja, was anderes im Detail, was mich gerade nervt. Mhm. Aber der Satz, der ist dann immer vorne dran. Also Menschen, die immer eine Verschwörung sehen, grundsätzlich in der Welt, die sehen natürlich in jedem Ereignis eine Verschwörung. Das ist so. Können nicht mehr anders. Menschen, die Welt ständig als verlogen ansehen, können nicht anders. Sie können das andere gar nicht mehr sehen. Und das ist sehr einseitig. Hm. Die Welt ist polar, das heißt, die andere Seite ist auch immer da. Okay? Und es gilt zu lernen, die auch zu sehen, damit es in Balance kommen kann. Du hast ja gestern nicht ohne Grund nach den grundlegenden Eigenschaften gefragt, nach Tamas, Rajas und Sattva. Mhm. Und da geht es genau darum, das in Balance zu bekommen. Mhm. Ja, Trägheit zur Aktivität und die Balance dazu. Genauso in Bezug auf die Polaritäten. Ein Teil davon, nur in der Ablehnung zu sein, nur das Negative zu sehen, das stimmt nicht. Mhm. Ja, stimmt nicht. Geh mal raus. Die Sonne, war gerade im Park, da, Wahnsinn. Da schaut man das Spiel der Farben an und dann ist die Kühle des Windes und dann der Wasserlauf da unten und plötzlich, wow. Ja. Wo ist da Verlogenheit dann? Ja.
Das sehe ich auch.
Und die Menschen haben, weißt du, wir könnten nicht hier in einem kurzen Zeitraum in einer guten energetischen und friedvollen Qualität miteinander sein, wäre nicht in uns auch diese Qualität von Frieden. Mhm. Und nicht verlogen sein. Also gerade das Nicht-Verlogen ist ja das, was das in uns zum Vorschein bringt. Also um damit klarzukommen, was Wut ist, um das genauer betrachten zu können, brauchst einen auch mal dem Raum geben, was diese Energie ist, ohne andere zu schaden, zu schädigen. Und dann besteht die Möglichkeit, das genauer zu erforschen. Mhm. Sonst ist die Energie so dominant. Da kommst du nicht dran.
Und zu erforschen heißt, wo es herkommt.
Dass du weißt, wo bist du eigentlich wütend. Und also klarer siehst, was es mit dir macht. Weil erst wenn man das Ausmaß von dem, was man lebt, deutlich vor Augen hat, ist man bereit, es zu ändern.
Naja, ich bin jetzt langsam erst bereit. So vorher wäre ich das nicht gewesen, aber ich merke halt immer mehr, dass mir das schadet einfach.
Ja.
So. Ja. Und darum würde ich es halt gerne irgendwie ändern.
Ja, ich vermute, das liegt auf der Ebene von Selbstbetrug. Das ist das, was du dann als verlogen siehst, auch im Außen. An einer tiefen Ebene bist du dir nicht treu. Mhm. Und das ist das, was du dann auch im Außen siehst. Und das hast du auch ganz sicher früher zu Hause gespiegelt bekommen. Ganz klar.
Was heißt es, sich nicht treu zu sein?
Naja, wenn man das ganz elementar sehen, dann natürlich etwas zu leben, was man nicht ist, obwohl man eigentlich weiß, das stimmt alles nicht. Also auch Ausdrucksformen oder überhaupt zu glauben, man ist eine Person, ist ja der größte Selbstbetrug, den es überhaupt gibt. Ja, das kann darin verankert sein und drückt sich dann in deinem Erleben aus in Bezug zu anderen Menschen.
Ich war gerade abgelenkt. Langgelaufen. Ist das normal,
Gabi? Ja, das essentiell, du das siehst, dass das nicht weiß, was du lebst als persönlicher Ausdruck, dass es immer schräg ist und alle anderen auch dann in deinem Erleben, deiner Sichtweise, dir auch ganz deutlich als schräg vorkommen. Denn wenn man sich irgendwann im Satz mal wiederfindet, ist auch ganz früh schon eine Unterscheidungsfähigkeit präsent, die dann wirklich einen Abneigung hat gegen das, wie Menschen sich verhalten, die einfach Ersatzhandlungen ausführen oder sich so verhalten, wie man sehen kann, dass es nicht wahr ist, wie sie sich verhalten. Hm. Und dann siehst du natürlich auch deinen eigenen Anteil darin und den kann man nicht, also damit kann man nicht wirklich klarkommen, wenn man diese Kritik in sich hat von Anfang an oder diese Kritikfähigkeit. Und dann sind es die anderen, weil das nicht ganz so weh tut, wie man selbst sich empfindet. Hm. Ja. Das ist, was wir machen. Wir projizieren das alles nach außen, womit wir im Innen nicht klarkommen können. Und ich denke, das machst du in puncto Wut. Hm. Also bist du wütend gegen dich selbst. Hm. So, da geht es für dich jetzt rauszufinden, so, welcher Anteil ist es, worum geht es? Bist du wütend, weil du nicht auf der Erde sein willst? Bist du wütend, weil du dich, so wie du bist, so wie du gestrickt bist, nicht gut gehäkelt fühlst? Ja, all das. Lässt sich rausfinden.
Na, ich denke auch, wenn ich mich selber akzeptieren könnte, würden diese ganzen Probleme nicht da sein.
Ja. Und wir wissen, wie geht es, sich zu akzeptieren. Machen können wir es nicht. Wir können nicht sagen, ich akzeptiere mich jetzt und dann geht das. Sondern wir können schauen in diese Ebenen hinein, wo die Folge davon, deine Anwesenheit dort, Akzeptanz ist. Oder kein Widerstand. Aber das ist, was du ja machst. Du meditierst ja viel, viel mehr als früher. Die Folge davon ist, dass natürlich all das an die Oberfläche kommt, was da immer schon war, aber nicht sichtbar in der Form, weil wir sind ja ein Konstrukt, was gerne das verbirgt, was unangenehm ist im System. Ja, und dann bestehen wir irgendwann nur noch aus den Folgemechanismen von Verweigerung und dem Versuch, Verletzungen zu verhindern und so weiter. Gefahr von Ablenkung, oder? Sehr schnell passiert.
Hallo.
Hallo.
Also ich konnte das, was du heute eingangs gesagt hast, total gut nachvollziehen im Sinne von, wie sich dann die Energie setzt. Und ich merke das in der Gruppe, aber auch an mir selber, wie schnell das geht. Und auch gestern, als wir nochmal so Blickkontakt hatten, da ging es für mich sauschnell. Also im Sinne von, es war eher so wie auch mit Angst verbunden, so wow, wow, wow. Das ist mir jetzt eigentlich, da war so ein Sog. Und ich merke jetzt, wie ich total aufgeregt bin. Da ist auch Angst im System und ich kenne das so wie, also heute, es geht mir gut und da ist so ein Level erreicht, wo ich mir denke, wow, ne, also es, ja, und dann merke ich auch, wie die Tendenzen da sind, auch wen könntest du jetzt kontaktieren oder es kommt so die Pflicht schon wieder rein von morgen ist Arbeitswoche, also diese Ablenkung. Und du hattest ja gesagt, im Sinne von, oh, was, wenn das so schnell geht, was dann noch möglich wäre. Und da merke ich, da kriege ich richtig, das ist so eine Mischung zwischen Freude, Aufregung und Angst. Also ich merke es in den Beinen und im, ja.
Ja, das ist so dieses Spiel von den Möglichkeiten, die in dir sind und der Angst davor, dass sie sich wirklich auch präsentieren.
Ja.
Und dass dieses Konstrukt auflösen, was nicht stimmt. Aber noch einen dran festhalten,
ja.
Einen dran hängen.
Ja.
Wir hängen leider, das ist unser Dilemma, wir hängen leider an dem, was uns die meisten Probleme bereitet.
Ja.
Also, da kann man auch nichts machen.
Nee, ne?
Ja. Nein, nicht wirklich. Aber außer eben da zu sein, wo das ist, immer wieder, und zu schauen, ob es dann so ist mit der Dauer, dass dann da ein sich überlassen passieren kann.
Ja. Mhm.
Weil du kannst nicht bestimmen, ich überlasse mich jetzt, oder ich gehe nicht drauf ein, ich bleibe jetzt einfach da, und so weiter. Und, oder erlaube dem Sog, dass er sich ausdrückt.
Ja.
Das kannst du nicht. Aber mit der Angst sein, das wäre doch zum Beispiel was, die ist jetzt auch schon wieder da.
Ja.
Meine Güte.
Ja.
Einfach damit sein,
ja.
Und nicht zu versuchen, sie wegzudrängen oder anders gesagt, zu schauen, dass du dir dessen gewahr bist, dass unter Umständen auch Wegdrängen passiert.
Ja.
Also möglichst immer nur schauen. Und dann macht der Körper, dieses System ist ja ein Aspekt von Bewusstsein, das macht so viel. Selbstständig, wenn wir ihm die Chance geben.
Ja.
Das verarbeitet ja unglaublich viel von uns, sodass wir nachts nicht mehr wach sein müssen, um das zu verarbeiten. Mhm. Sondern wir können auch schlafen zwischendurch mal.
Mhm.
Und in den Träumen verarbeiten wir ja viel davon.
Ja.
Das macht das System. Genial.
Und diese Angst, die dahinter steht, das hattest du ja, glaube ich, auch gestern gesagt, das ist dann letzten Endes, wenn man es runter reduziert, immer die Angst vorm Tod, oder?
Ja.
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 Mhm.
Du sprichst dann auch ganz schnell, damit nur der Tod dich nicht unterbrechen kann.
Ja.
Also ich verrate jetzt mal was.
Ja, bitte.
Das, wovor wir Angst haben, dieser Tod, ja. Der ist ja nicht irgendwann, sondern der ist jetzt die ganze Zeit.
Aha.
Also brauchst du keine Angst mehr davor zu haben. Es ist jetzt die ganze Zeit in Form deines Mechanismus, sich als irgendwas zu bestätigen.
Mhm.
Das ist der Tod. Die Öffnung da hinein, dass das verschwinden kann, was ständig Angst davor hat, das ist das Leben. Das ist das Leben. Das heißt, du bist jetzt schon die ganze Zeit mit deinem Tod beschäftigt, obwohl er noch nicht ist.
Ja.
Und das ist ein bisschen schräg.
Ja, total.
Es gibt eigentlich bis dahin nur was anderes zu erledigen.
Ja.
Zum Beispiel in sich diese Qualität zu entdecken, die dieser Frieden ist.
Mhm.
Die Frieden ist im Sinne von, dass alles da sein darf. Auch wenn dann die Idee wieder mal auftauchen sollte, ah ja, vielleicht muss ich irgendwann sterben. Aber dann ist irgendwo eine andere Bereitschaft da, dass auch das okay ist. Weil das wird irgendwann passieren. Das macht ja keinen Sinn, jetzt schon dagegen anzukämpfen, gegen das, was in 100 Jahren ist oder morgen oder gleich jetzt.
Ja, ja.
wie wäre es mit gleich jetzt? Dann wäre die Sache erledigt, verstehst du? Musst du keine Angst mehr davor haben.
Das wäre eigentlich also besser.
Ist der Tod doch begrüßenswert, im Grunde genommen.
Ja.
Also der Tod heißt, dass dein System in sich zusammenfällt und dann das übrig bleibt, was Leben ist.
Ja. Und wenn wir so, wenn ich über Tod spreche, dann würde ich noch nicht mal sagen, aber das ist wahrscheinlich auch die Verwechslung, dass es mein eigener Tod mir zu schaffen macht. Zumindest so sieht das aus, sondern eher, wenn ich tatsächlich ins Umfeld gucke, also im Sinne Eltern.
Ist dasselbe. Also das da siehst du immer nur dich.
Der Spiegel.
Wir sehen immer nur uns selbst. Wir haben keinen Blick für irgendwas anderes. Das sind immer wir. Also das ist dieser vergleichende Mechanismus in uns. Du siehst irgendwas und gleicht es sofort mit dir ab. Das ist, was eine Scheinidentität macht.
Ja.
Das beschädigt sie als immer das.
Ja.
Immer ein Bezug zu irgendwas und schaut immer, was macht es mit mir? Wie kann ich mich dann absichern? Wie bin ich dann angstfrei?
Ja.
Wie kann ich überleben?
Ja, genau.
Ganz Zeit.
Weil, okay. Weil was ich beobachte, ist auch, also meine Eltern sind jetzt nicht uralt, ne? Ich hoffe, die haben noch einige Zeit vor sich, aber wenn ich mit denen zusammen bin, ist wirklich immer so öfter auch dieses Thema Tod oder was passiert dann oder also genau so in der
als Gesprächsthema oder in dir selbst?
In mir selber, aber auch als Gesprächsthema. Jetzt haben wir mal beim letzten Treffen beim Erbschaft und Regeln und alles so ein Schnulli. Ne? Also, aber ja, ich erlebe es auch im Sinne von, dass ich auf meine Eltern gucke, feststelle, wie die älter werden und auf einmal dies fast so wie das Thema vorwegnehme. Aber dann ist es tatsächlich mein,
ja, das ist
meins. Ne?
Ja. Und vielleicht hat man Pech und sie leben ganz lange.
Ja.
Hast dich umsonst gesorgt, verstehst du?
Ja, klar.
Und es könnte sogar sein, dass du ihnen vorangehst.
Ja.
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 Ja. Auch schon passiert. Ganz oft. Also es macht nicht viel Sinn, sich Sorgen um etwas zu machen, von dem man eigentlich gar keine Ahnung hat. Aber die ganze Zeit lebt trotzdem, weißt du. In dem Versuch, nicht zu sterben, bist du ständig im Tod. Bist du da involviert. Das sind die meisten Menschen.
Mhm.
Genau da. Daher muss man den überwinden. Wie kann man den überwinden? Eigentlich nur, indem man identisch ist mit sich selbst, was nicht sterben kann. Also mit Leben selbst. Leben selbst kann ja nicht sterben. Nur eine Form, die nicht Leben selbst ist, kann sterben. Ist aber durchdrungen davon. Das heißt also, Leben pur ist da, wo auch immer alles ist, was auch immer es ist. Da ist Leben pur. Und das kann nicht verschwinden. Niemals. Unmöglich. Also zu wissen, dass man das ist, ist die einzige Chance, eigentlich keine Angst vor dem Tod zu haben.
Mhm.
Ist man das noch nicht für sich selbst in seiner Ausdrucksform, ist Angst vor dem Tod. Aber die ist, je mehr von sich selbst reduziert ist, umso geringer. Oder umso weniger, umso seltener, trotzdem da. Weil die Ich-Identität ist falsch und sie muss immer versuchen, sich als existent und als richtig zu bewahren. Das muss sie. Das ist einfach ein Mechanismus. Aber es ist schräg.
Ja.
Weil es gibt nicht wirklich Tod. Tod gibt es nicht, für niemanden. Und es gibt ja Menschen, die sagen, ja, es gibt den Tod, deswegen gibt es auch Grund, Angst zu haben vor dem Tod, weil sie ja denken, dass wenn tot ist, sie immer noch da sind. Aber die werden sich wundern. Das heißt, sie können sich noch nicht mal wundern, weil es es nicht gibt. Es gibt es nicht. Dass man da ist und dann sagt, ich bin tot oder mir geht es jetzt ziemlich mies, weil jetzt bin ich tot. Also es gibt für niemanden den Tod, aber es gibt ein Ende für diese Erscheinung. Ja, das gibt es. Es wird dann für was anderes gebraucht, recycelt. Mit anderen Worten, also ständig Angst davor zu haben, zu sterben, ist die eine Sache. Das ist eine Hauptbeschäftigung und verursacht nur Frust.
Ja.
Aber wenn dann diese Qualität auftaucht von Angst, da zu sein, heißt, dass du dann nicht mehr ständig davor davonlaufen musst, sondern du bist dann total damit und schaust dir an, so, was ist denn diese Angst jetzt hier? Ja. Was macht die mit mir? Was kann die denn wirklich mit mir machen? Anders gesagt, was kann der Tod mit mir machen? Und dann wirst du sehen, dass dann plötzlich die Ewigkeit in dir auftaucht.
Ja.
Geht nicht anders. In dem Moment, wo die Angst nicht ist, es taucht die Ewigkeit auf.
Ja.
Das ist, was wir hier auch machen, wenn wir hier in Stille sitzen. Wir gehen in den Raum für das, was nicht sterben kann. Und das ist die Erleichterung, die man spürt. Weißt du? Von der du vorhin ja auch nicht direkt in denselben Worten, aber auch gesprochen hast, dass du dann an einem guten Level bist. Das ist das, was passiert. Dass wir reduziert sind. Dass, wenn wir reduziert sind, das Verstehen, als dieser Ausdruck immer weniger werden, dann ist immer mehr von dem, was Schönheit ist. Mhm. Oder Ewigkeit ist. Mhm. Oder Angstfreiheit. Mhm. Egal, wie man es nennt. Das ist, was hier passiert. Mhm. Ja, von daher ist es verrückt, aus der Sicht auch der persönlichen Struktur zu sagen, so, ich muss an all dem festhalten, was mir nicht gut tut. Während, wenn weniger davon ist, es nicht mehr etwas sein kann, was mir nicht gut tut, sondern dann kann es mir nur noch besser gehen.
Ja.
Und daran hat sogar eine Person Interesse. Eigentlich prinzipiell nur daran.
Ja, gut.
So könnten wir das hinkriegen, wenn wir es hinkriegen können.
Yes. Schön. Dankeschön.
Ja, gerne. Was muss man denn besiegen im Hinblick auf den Tod? Das Leben muss man besiegen. Also im Leben total präsent sein und im Leben das Leben leben, dann hast du auch keine Angst vor dem Tod. Du hast nur Angst vor dem Tod, wenn du dann natürlich glauben musst, dass du jemand bist, aber wenn du das nicht lebst, von dem du weißt, es ist lebbar. Lebst du total, das ist kein Problem zu gehen. Also mehr als total geht ja nicht. Da ist kein Raum für diese Idee, dass irgendwas aufhören könnte oder müsste.
Meine Mutter ist vor fast 2 Monaten zu Hause friedlich eingeschlafen. Und es war unglaublich, meine Schwester hat einige Videos gemacht, auch so versteckt. Und sie hat sich auch noch 2 Tage vorher verabschiedet und am letzten Tag, wo sie noch sprechen konnte, hat sie noch gesagt, sie liebe alle und danke, danke, danke. Und noch super schön war alles auch. Das war also so leicht, wie ich das nie gedacht hätte. Und es ist wie ein Wunder, wie der Tod war für sie. Wir waren so berührt, also es war total schön. Es war fast wie, als ob sie noch eine Erkenntnis gehabt hat, also so danke, danke und danke, danke, so mit den Händen und so.
Ja, ja, beeindruckend.
Und vorher, das hätten wir also nie gedacht, sie mit ihrem ganzen Fernsehen und alles, aber ich habe gesehen, das war alles wichtig, weil früher hatte sie keinen Fernsehen, Kriegszeit und das alles und sie hat wirklich auch total geliebt, hat sie gesagt. Ich habe gesagt, ich habe sie gefragt, ja, und ja, sie hat total geliebt. Also ich konnte sie wirklich noch ein paar Monate vorher fragen und so, wie ihr Leben war. Ich habe es ja schon mitbekommen mit dem Krieg und alles, dass es nicht leicht war, aber das musste alles so sein, auch mit dem Fernsehen zum Schluss auch. Die Serien, die sie sich angeguckt hat und so. Aber ich habe gemerkt, es war wirklich wichtig für sie. Und dann der Tod auf einmal ganz anders. Total dankbar und ganz leicht. Meine Schwester hat zum Schluss am letzten Tag, wo sie nichts gesagt hat, nur in Stille war, ihr Handy so genommen und so reingegangen und sie hat gesagt, die Hände hätten richtig gebrannt, wie Feuer. Und sie hat dann so gedrückt, meine Mutter, so ganz leicht. Als ob sie es gespürt hat, natürlich die Hände von meiner Schwester, aber die Hände wären so heiß gewesen von meiner Mutter, die musste sie loslassen. Also, alles sehr berührend, fand ich.
für viele zeigt sich ja im Tod erst das Leben, in der Erlösung von sich selbst. Also es ist gut, nicht so lange zu warten. Ja. Kann ich mir vorher legen.
Also ich denke fast jeden Tag, ja, könnte man sagen, an meinen eigenen Tod. Und ob Angst ist, kann ich nicht sagen, aber es kommt von Traurigkeit. Und ich meine, das darf sein. Wir werden ja auch einige Dinge vermissen. Ich glaube, auch jemand, der erwacht ist, vermisst dann, also hat den, wird vermutlich die Sonne und die wunderbare Spaziergänge im Park auch vermissen. Oder wäre traurig darüber, dass es nicht mehr möglich ist.
Wenn tot ist.
Oder ist es nicht so?
Wenn tot ist, oder wann? Ja. Wer ist denn da noch da, der das dann vermissen kann?
Na, es gibt ja Gefühle auch bei Menschen, die erwacht sind.
Ja, aber nach dem Tod. Also nachdem die Form sich aufgelöst hat.
Kurz davor.
Nein, ach, da ist man jetzt nicht mehr mit äußeren Dingen beschäftigt. Die Sonne muss scheinen, die scheint ja. Macht sehr gut. Nein, das ist nicht ein Thema. Das ist, wenn Schönheit auftaucht, ist sie da. Und wenn sie nicht auftaucht, ist trotzdem Schönheit da. Aber nicht die Äußere. Die Äußere hat dann nicht das, die Bewandtnis. Aber wenn sie dann da ist, ist sie, natürlich berührt sie. Ganz klar. Also wenn dann 3 Minuten vor meinem Tod noch die Sonne reinscheint, soweit ich das noch registriere, ist das sicher cool. Aber es muss nicht sein. Weißt du, wenn innen die Sonne leuchtet, brauchst du sie außen nicht. Und ja, Trauer, die du erwähnt hast in dir, die muss sein natürlich, muss da sein dürfen. Weil es ist eben die Trauer um die vermissten Momente von Qualität im Leben, die da auftaucht. Weil wo können sie sonst herkommen?
Ja.
Trauer heißt ja, dass es Momente
leben zu können.
Trauer heißt ja, dass es Momente gibt im Leben, mit denen man gerne anders umgegangen wäre, als die hätten anders sein sollen, als man glaubt, dass sie sein sollen. Das ist immer eine Haltung dazu, dass man nicht einverstanden ist mit dem, was passiert. Verletzungen stattfinden, nicht gesehen werden stattfindet, keine Nähe ist und so weiter, nicht versorgt sein ist. Um das so ganz elementar zu beschreiben. Oder dass viele Enttäuschungen erlebst in deinem Leben und darüber traurig bist, weil du dir wünschst, es hätte anders sein können oder anders sein sollen. Was sich total reduziert, wenn du siehst, Leben ist, wie es ist, und es ist immer okay, wie es ist, nie was falsch, du bist nicht falsch, alles anders nicht falsch. Aber trotzdem, selbst wenn du das jetzt so sehen kannst, bleiben ja die erlebten Energien in dir einfach präsent und holen genau das hoch, was die Energien ausdrücken müssen. Also dann Trauer.
Also ist dann richtig, in das Gefühl reinzugehen, auch wenn das
reingehen nicht, meine Gedanken an nicht reingehen, bei dir bleiben, in deiner Öffnung, in das, was du bist, bleiben. Und dann hat ja das, was Trauer ist, Raum. Dann wirst du dich nicht einmischen. Die Trauer kommt ja nicht, weil du sie machst, sondern sie kommt, weil sie in dir auftaucht. Du würdest sie ja nicht herbeirufen. Manche Menschen meinen das, aber ich glaube nicht, dass du das machst. Und insofern musst du da nicht anfangen reinzugehen. Das ist etwas, wo du dich wieder in dem, was du da anvisierst, in dem du da reingehst, in dem du was davon willst, dich auf eine Ebene des Machens bewegst, die nicht gut ist. Aber bei dir zu bleiben ist gut und den Rest erledigt dein System. Wenn da nicht ein Impuls kommt in dir, der sich dagegen wehrt, dass Trauer ist, verarbeitet dein System die Trauer in guter Weise und sie muss nicht wieder auftauchen. Sonst muss sie wieder auftauchen, weil du sie versuchst irgendwie zu manipulieren oder dann bist die ganze Zeit oder sie vielleicht sogar liebst. Manche lieben das ja auch, melancholisch zu sein.
Ja, es ist eine Art Lebendigkeit auch, wie jedes Gefühl.
Ja, klar. Also wir könnten sagen, die Trauer, um die es dabei geht, ist nicht die Trauer, die mit dem Tod zusammenhängt, sondern da ist Angst vor dem Tod. Mhm. Und in dem Auftauchen von der Angst vor dem Tod taucht dann die Trauer in dir auf, dass du dann das nicht mehr kannst. Und so wie du ja zu mir sagtest, dann kann ich doch die Sonne nicht mehr, das ist, was du von dir denkst. Dann kann ich das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Und das hätte ich eigentlich gerne getan. Also es sind sicher einige unerledigte Themen in dir, von denen du denkst, das hätte so oder anders sein sollen, grob gesagt. Oder was eben nicht so war, wie du damit klarkommen konntest. Dann bist du traurig. Also, dass wir auf die Idee kommen, uns schon bevor wir sterben, schon zu betrauern. Ja. Das ist normalerweise nicht der Fall. Also mischt sie sich da rein in dieses Geschehen von dem potenziellen Ableben.
Also weitermachen.
Wie?
Wenn das Gefühl kommt, Raum geben.
Ja, einfach dabei bleiben bei dem, was du bist, wenn das du bist, bei dem du bist. Da musst du gar nichts machen. Das ist der Hinweis.
Na, ich meine, es ist nicht ablenken, wenn das kommt. Ne?
Ja.
Man könnte natürlich nicht ablenken.
Ganz genau. Ganz genau. Ja. Das tust du ja nicht, wenn du bei dir bist. Das ist ja keine Ablenkung. Weil, ich meine, wenn das auftaucht und du bist total damit, dann bist du ja auch präsent. Dann bist du bei dir. Viel mehr bei sich sein geht ja da nicht. Das ist ja der Vorteil, wenn Gefühle auftauchen und man nicht dagegen angeht. Bist du präsent. Selbst wenn du es vorher nicht warst, was vorher in irgendwelchen Ablenkungsszenarien warst, dann tauchen Gefühle auf und du hast die Tendenz, dass du siehst, wie wertvoll es ist, nicht davon zu laufen. So, dann geht deine Aufmerksamkeit dahin und dann ist nichts mehr damit zu machen, sondern es wird registriert, aha, da ist das, so. Ohne dass man dafür Worte finden muss oder da sagt, ich erlaube das jetzt. Es wird dann selbstverständlich. Also lebst du dein Leben voll, hast du gar keine Zeit für Gedanken im Hinblick auf den Tod. Ja? Ist gar kein Raum dafür.
Das taucht immer wieder auf.
Ja.
Und heute früh habe ich daran gedacht, mein Sohn hat kein Zugang zu meinem Konto, falls mir was passiert. Nicht, dass ich Angst jetzt habe, dass mir etwas passiert. Aber da bin ich auch die Sachen, müsstest du eigentlich regeln. Also weder Gedanken um das Ende herum. Und ich hatte eigentlich viel mit dem Tod zu tun, weil wir waren eine vierköpfige Familie, Mutter, Vater und ich hatte noch einen Bruder. Es ist mein Vater gestorben, dann ein Jahr später kam mein Bruder in einem Autounfall ums Leben und dann meine Mutter lebte noch 17 Jahre und dann war sie auch tot. Also ich bin quasi alleine von der Familie, die da war, sind meine Nächsten tot. Auch meine Tante, die sie zu uns stand, ist auch tot und meine beste Cousine auch. Also ich bin quasi alleine auf dem Leben, auf dem jetzt hier. Aber seitdem die alle gegangen sind, hat sich mein Interesse für das Spirituelle natürlich noch vertieft. Also ich habe jetzt irgendwie die Freiheit, das zu tun.
Das tun.
Und dann denke ich mir manchmal, oh, oh. Ja, so.
Wie, oh, oh.
Da ja, kann ich nicht erkannt. Ja, ob ich das so haben wollte, um mit dem Thema
wenn ach so,
dass sie alle gehen.
Dass du glaubst, dass du es geschafft hast, dass deine Familie verschwindet. Nachdem du ja sagst, du hängst an deiner Familie und jetzt bist du alleine, ist ja ein Widerspruch.
Ich hänge eigentlich nicht an der Familie.
Siehst du? Also, was dabei jetzt der Vorteil ist, den du ja selber siehst, wenn du den dir nicht negativ ankreidest, ist ja der, du bist jetzt alleine und siehst die Qualität, die es hat, alleine zu sein. Das wäre nämlich auch meine Empfehlung gewesen, hättest du jetzt nicht von deiner Familie gesprochen, dass es wertvoll ist, allein zu sein. Total. Und du vielleicht vorher noch zu viele Ablenkungsaspekte hattest, die das in ein anderes Licht gerückt haben für dich, nach dem Motto, ich brauche meine Familie. Und es ist schön, wenn man sie hat. Ich glaube nicht, dass es nicht gut ist, eine zu haben. Aber es ist gut, in der Familie auch zu sehen, dass du nicht von den anderen abhängig bist, sondern dass es darum geht, allein zu sein. Denn alleine ist die Qualität von dem, was wir sind. Totales Alleinsein heißt aber nicht, dass man dann einsam ist und gerne mit anderen zusammen sein will. Das ist, was sehr viele verwechseln.
Das fehlt, also fehlt mir gar nichts.
Ist doch. So, jetzt hast du was mit dem Tod zu tun, das ist klar. Also hast du, wenn das um dich herum so stark ist, ein Thema mit dem Tod und ja, dann willst du schauen, wovor du glaubst, sonst noch Angst zu haben, außer vor dem Tod. Und das zeigt dir dann das ganze Ausmaß, dass du eben den Tod fürchtest. Das, was wir hier machen, wir beschäftigen uns mit dem Tod nur so lange, bis er eingetreten ist. Und dann leben wir. Also darunter ist zu verstehen, dass die persönlichen Tendenzen wegfallen, die eine Ich-Identität ermöglichen, so aufzutauchen. So, und dann beginnt das Leben erst. Das machen wir schon.
Das wir gar nicht wahrnehmen.
Wie bitte?
Das wir gar nicht wahrnehmen nach dem Tod. Die Wahrnehmung gar nicht da.
Naja, nach dem Tod der Tendenzen taucht die Wahrnehmung erst wirklich auf, als wirklich eine Qualität, die man schätzt und die einem nichts vormacht, sondern die eine Hilfe ist, einfach die Dinge zu sehen, wie sie sind. Wenn der physische Tod auftaucht, ist kein Raum mehr für irgendwas. Das ist so.
Ja, gut, man hat so meditiert und dann dachte ich mir, es könnte jetzt sterben, so sterben. Aber dann das Stärkste, was ich am Leben hier noch gehalten habe, war mein Sohn. Da dachte ich mir, nee, das kann ich ihm nicht antun. Ja, das war dieser, das Loslassen wollen. Alles andere eigentlich egal, aber da würde er zu viel trauern müssen. Wieder meine Projektion, weiß ich gar nicht.
Ja, dass du eben denkst, dass die Welt ohne dich nicht klarkommen kann.
So.
Ja. Die Frage ist einfach nur, wer hat Angst vor dem Tod? Ja. Das ist dieser Aspekt, der sowieso nicht liegt, der eigentlich selbst der Tod ist und der hat vor sich selbst als der Tod noch Angst. Ja. Also je mehr klar ist, dass du das nicht bist, was ja auch verloren geht in der Meditation, in deiner Widmung zu Spiritualität, heißt es ja, man öffnet sich dem, was spirituell ist. Das heißt, dem, was man als Spirit versteht oder dem, was jenseits der Materie ist, das ist, was Spiritualität ist. Also ist wichtig, die Inhalte von dieser Materie zu transzendieren, damit man nicht mit seinem Bewusstsein daran hängen bleibt und sich damit identifiziert und deswegen Angst haben muss vor dem Tod. Das ist der Switch, der eigentlich passieren muss. Das ist, was Spiritualität ist. Alles andere ist nur die Idee, was man so esoterisch nennt, sich so zu verbessern, damit man am besten Leben besser teilnehmen kann oder besser funktionieren kann oder ein Stück weit glücklicher sein kann. Aber die wahre Qualität von uns selbst kommt dann zum Vorschein, wenn diese Aspekte, die wir nicht sind, keine Energie mehr bekommen. Und die dich da aufhältst, wo keine Idee an den Tod aufkommen kann. Ja, weil das Leben pur ist. Worauf wir uns ausrichten, in dem, was wir spirituell nennen oder Satsang nennen können, ist pure Lebensenergie. Die kann nicht vergehen. Unmöglich. Das geht darum, dass diese Identität in dein Gewahrsein kommt, denn die ist ja immer schon da, ist ja nicht, dass du es nicht bist jetzt, bist du ja. Aber du lebst etwas anderes, was du nicht bist, wirklich. Sondern diese ständigen Veränderungen, die ständigen Tendenzen, die eben immer darum kämpfen, dass man weiter besteht. Leben kommt nie auf die Idee, versuchen zu wollen, sich zu bestätigen, dass es dauernd besteht. Ja? Das ist Wahnsinn. Niemals. So, und da sind wir zu Hause. Ja? Da sind wir das Zuhause selbst. Da ist nicht ein Raum, in dem wir dann als ein jemand zu Hause sind, sondern das ist das Zuhause selbst. Und das ist, was wir sind. Leben pur. Und das hat vor sich selbst keine Angst. Ja? Aber diese Qualität, die der Tod ist, als dieser persönliche Ausdruck, hat vor sich selbst als seine eigene Essenz, eine wahre Natur, Angst. Und schräger geht es nicht. Ja, er könnte sogar das Relative sich über das, was das Wahre ist, freuen. Kann es nicht, wenn es ständig davor davonläuft, weil es dann sagt, dann bin ich nicht mehr. Ja, als der Wahnsinn ist man da nicht mehr. Aber wer ist schon gerne Wahnsinn? Ja? Scheinbar die meisten. Nur die meisten. Ja? Weil das wird mit allen Mitteln, die man hat oder nicht hat, egal, verteidigt. Und was man in der Form verteidigt, heißt, man verteidigt die Angst, man will sie haben. Weil hast du Angst, lebst du. Hast du im Moment nichts, was in dir auftaucht, hast du das Gefühl, du bist tot. Das ist dieser menschliche Selbstbetrug, der die ganze Zeit läuft. Das ist wahrscheinlich das, was sie total nervt. Man glaubt, dass man jemand ist, der man nicht ist. Das ist der Wahnsinn. Was leben wir? Dafür muss man sich Millionen Jahre qualifizieren, wenn es sowas gäbe wie Evolution. Nach meiner Anschauung gibt es das nicht. Dass man Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrmillionen und Trillionen Jahre braucht, um sich als das zu qualifizieren, was mit sich selber nicht klarkommt. Ja. Das ist der Wahnsinn. Weil man etwas lebt, was man nicht ist. Auf diese Idee kommt kein Einzeller. Und dann sagt man natürlich, okay, die haben nicht das Gehirn wie wir. Aber viele andere kommen auch nicht auf die Idee. Ein Schwein hat ungefähr dieselbe Genetik wie wir. Die unterscheiden sich nur um, glaube ich, 1, noch was Prozent von uns. Genetisch. Aber das kam nie mal auf die Idee. Also man muss sich noch mehr qualifizieren auf der Intelligenzebene, um sich noch mehr verraten zu können. Ja, um noch mehr etwas zu leben, was man nicht ist. Das ist schon eine Qualifikation, für die es sich lohnt zu leben, oder? Und zu evolutionieren. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn.
Soll man davon ausgehen, dass die Menschen, die Urmenschen, eine eigene Natur gelebt haben? Menschen, die noch keine Sprachen hatten, weil die durch die Begriffe, Formulierungen, erst dann sind Gedanken entstanden, nach meiner
Vorstellung. Das würde ich nicht so sehen, denn das ist dann mehr auf der Ebene, wo Tiere sind, für die es auch nicht möglich ist, sich zu verwirklichen. Aber die sind wenigstens sich und dem, was sie sind, als ihr Ausdruck treu. Die können nicht anders, aber wir nicht. Und das würde ich, wenn es sowas gegeben hätte, wirklich wie Menschen, die so urmenschlich sind, also nicht in den scheinbaren Entwicklungsstadien wie wir heute, dann leben sie sicher nicht diese schrägen Tendenzen, die dann nur möglich sind, wenn man sowas hat wie eine Interpretation von sich selbst und so weiter. Ganz sicher nicht. Aber verwirklichen, nein. Verwirklichen ist ein bewusster Vorgang davon, dass du Kenntnis davon hast und es bist und ausdrückst, was du bist. Jenseits dieser Ich-Identität, jenseits dieser Idee, ein Jemand zu sein. Das ist, was Verwirklichung ist.
Also erstmal muss man diese Identität aufbauen, um dann nachher
bei uns ist das so. Also wir in unserem Stadium als Mensch jetzt, in diesem Zeitraum, in dem wir jetzt leben, wir sind in der Not, dass wir uns erst in die Not begeben müssen, um dann daraus zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, ob es jenseits davon noch was gibt. Und dann müssen wir das wieder erlösen, was sich da als Scheinidentität aufgebaut hat. Denn eine Scheinidentität ist deswegen unglücklich, weil sie etwas lebt, was sie eigentlich nicht ist. Aber sich selbst als das verteidigt. So, also ist immer ganz klar sichtbar, damit etwas gelebt, was nicht stimmt. Das ist, was Leid verursacht. Nicht, dass dein Partner wegläuft, ja. Oder der Hund oder was auch immer, oder der Job nicht mehr ist. Das ist nicht wirklich das, was in uns Leid verursacht, sondern dass wir etwas leben lassen, was nicht stimmt. Ja, und dann, ja, wenn es gut läuft, findet man sich dann im Satz wieder und ist nicht schockiert nur über sich selbst, über den Auszug, den man gelebt hat, sondern freut sich darüber, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu erlösen und an einem ganz anderen Punkt zu sein, als die Identifikation mit der menschlichen Struktur. Und das ist so angelegt. Geht erst in die Entwicklung einer Scheinpersönlichkeit und dann geht es darum, das wieder zu erlösen, damit man sich als das erkennt, was man eigentlich von Anfang an immer schon ist und nie nicht ist, also was in keinem Moment nicht sein kann. Da könnte man natürlich sagen, es ist ein Fehler im System, aber es ist einfach so, wie es ist. Und für die meisten ist es so, eigentlich für alle, so auch ein Buddha, ist erst identifiziert mit Familie, Kind und so weiter, wissen wir, von Gautama. Tralala. Und dann, wenn da nicht viel ist an Tendenzen, die in so einer Form anwesend sind, dann kann sich das ganz schnell erlösen. Also in dem Aufbrauchen von der Energie davon, in dem Ausdrücken davon, wird das weniger und auch durch unerklärliche Phänomene, weshalb das so ist, wissen wir nicht genau. Es ist einfach so angelegt, dass dann das schnell kippt und das wegfällt, was nicht stimmt. Und dann taucht das auf, was wahr ist, was stimmt. Und selbst dann ist man noch eine Interpretation, weil das, was er dann lebt und lehrt, ist eine bestimmte Interpretation von Freiheit. Ja, und andere, für die das auch ist, dass Freiheit auftaucht, ist das ebenso, aber anders. Also es ist die Freiheit, die auftaucht, aber der Ausdruck ist ein anderer. Und so haben wir dann den Buddhismus und so weiter, den Islam und Jesus als unser Freund und Bruder und so weiter. Die Folgen davon sind das selten, aber die Qualität ist es immer. Die ist immer identisch. Wie es dann gelehrt wird, ist dann das, womit man dann als Mensch wieder klarkommen muss. Alles klar? Gut.
Heute Morgen, Uni, war in mir eine Lebendigkeit und Leichtigkeit. Und als jetzt das Thema mit dem Tod kam, wurde es immer enger.
Oh.
Ich habe mich so richtig in so einem Kokon gesehen. Und jetzt ist die Kokon ist weg. Aber in mir ist eine unheimliche Aufregung und ich habe das Gefühl, ich will mich jetzt vom Acker machen.
Okay.
Und das will ich aber nicht.
Ja, die Tendenz taucht auf, sehr gut, dass es nur gesehen wird, dass du es nicht vor unseren Augen hier vollzogen hast.
Mhm.
Okay. Ja, das ist doch toll, Lebendigkeit, oder?
Ja, das ist toll.
Im Hinblick auf oder im Zusammenhang mit dem Tod. Egal welche, aber das, was in Gang kommt. Ist immer gut.
Ist immer gut.
Ja, das heißt, es taucht was auf und wir müssen einfach nur schauen, oder du, welche Relevanz das hat für dich. Überrascht dich das?
Nein, es ist Freude und Neugier und unheimliche Aufregung, aber das ist ganz wie Freude.
Dich vom Acher zu machen, in guter Form.
Nee.
Das nicht.
Ich habe jetzt gedacht, ich gehe jetzt zum Muni vor, damit ich mich nicht vom Acker mache, weil ich jetzt die Unterstützung brauche.
Okay.
Nee, nicht vom Acker machen.
Aber was ist es denn, was dich dazu veranlasst, dich vom Acker zu machen? Ist es der Tod, die Angst davor? Ist es wirklich das?
Ich habe das Gefühl, es ist zu viel. Ich kann das gar nicht halten, zu viel Lebendigkeit oder so. Das fühlt sich so an, als würde mich das überrollen.
Okay.
ja, es ist ein zu viel.
Ein scheinbares
zu viel. Scheinbares
weil du es gewöhnt bist, die Lebendigkeit zurückzuhalten.
Hm. Ja. Genau. Ja, das ist jetzt hier die Hölle.
Es ist nur die Hölle, weil du eine Idee hast, dass es nicht sein sollte.
Mhm.
Oder nicht sein darf. Und weil dann möglicherweise auch andere Formen deines Ausdrucks zum Vorschein kommen, die du auch abgebremst hast.
Mhm.
Denke ich, das ist eine Mischung.
Ja.
Weil sonst ist eigentlich, wenn Lebendigkeit ist, pur, ist das ja nur Freude.
Ja.
Aber du darfst nicht lebendig sein, stimmt's?
Ja, so ungefähr. Ja, da ist noch irgendwas, was das zurückhält. Mhm. Das ist schräg. Mhm.
Also, dass es dich überfordert, weiß ich nicht, aber vielleicht, dass dann wirklich eine Autorität kommt, die dir das verbietet und du dann nicht okay bist, weil du so lebendig bist.
Das weiß ich nicht.
Hat man dich nicht abgebremst zu Hause?
Nö. Also, ich kann mich nicht erinnern.
Also, du warst immer schon zu brav.
Ja, brav war ich schon
immer. Weil Kleinkinder, die viel Energie haben, auch als energielos geboren werden und sich auch so verhalten.
Ich war brav.
Okay. Von Anfang an?
Wenn ich mich erinnern könnte.
Ja. Ja, wo kommt diese Lebendigkeit plötzlich her? Hast du wahrscheinlich von deinem Nachbarn.
Nein, die ist in mir. Das spüre ich.
Siehst du, und die taucht nicht plötzlich auf, sondern die ist immer da.
Die ist immer da.
Und deswegen war die auch ganz früh in deinem Leben schon da. Ich denke, du wirst abgebremst von deiner eigenen Idee von Identität, wie du sein solltest, damit du gut klarkommst.
Ja, das
Lebensumständen.
Das entspricht mir, ja.
Ja, das heißt, du kommst jetzt mit deinen Verboten in dir und um dich herum in Kontakt.
Mhm.
Ist in dir da kein Teil, der sagt, so jetzt aber endlich?
Doch. Der schreit.
Also die Lebendigkeit willkommen.
Okay.
Okay. Geht aber schnell.
Ja, das schreit in mir.
Aber du hältst es immer noch gut zurück.
Das ist ja der Mist.
Ja, weil du bist hier so hergekommen, so nach dem Motto, so jetzt kommen wir mal zur Sache, jetzt haben wir wirklich mal klar Schiff hier, Klartext zu reden. So ungefähr. Ja, was machen wir jetzt damit?
Gute Frage. Mich langsam dran gewöhnen.
Dran gewöhnen? Also ob langsam, weiß ich nicht. Jetzt seid gerne noch weniger. Also schau doch mal dahin, in diese Qualität, also da, wo in dir die Freude auftaucht. Da will ich einfach mal hinschauen jetzt. Gedanken, die dazu auftauchen, da sein lassen. Die Gefühle, die auftauchen, da sein lassen. Einfach da sein, wo dieser Pool das Zentrum von dieser Freude ist, der Lebendigkeit.
Das ist gut.
Ganz still.
Ganz tief und ganz still.
Kann dich da die Freude überwältigen?
Nein.
Ist sie trotzdem noch irgendwo sichtbar? Okay. Also das klingt ja fast so, als wäre das auf der Ebene selbstverständlich, dass Freude ist.
Ja.
jetzt traurig oder berührt von dir selbst?
Berührt. Es fühlt sich so wie angekommen.
Gestern hattest du von den vier Anregungen gesprochen. Und wir wussten sie alle noch, bis wir im Hotel waren, im Fahrstuhl, in der Busse, verschwunden. Zwei wussten wir noch, und zwar, dass es keinen gibt, der handelt. Und dass alles in uns ist. Also, was wir außen erfahren, ist in uns. Und die anderen beiden waren leider irgendwo hingefallen. Keine Ahnung.
Es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Auch das ist, wie es ist, dass sie gefallen sind.
Zum Beispiel.
Und das Dritte.
Es geschieht das, was ansteht.
Oh. Ja, genau.
Oh. Das Vierte habt ihr euch gemerkt, das war das Neue. Also das war gestern neu.
Ja, genau. Das war das.
Alles ist in dir. Alles ist in dir.
Ja.
Das Zweite scheint besonders stark zu sein, finde ich. Es mag subjektiv sein, wahrscheinlich immer, aber das ist der Name.
Ja, man könnte das auch als allererstes verwenden, prinzipiell. Ja. Aber natürlich hängt alles an dem ersten. Ja. Wenn das nicht ist, dass man sich für jemanden hält, dann sind die anderen Themen eigentlich von alleine als Gesetz ausgedrückt durch dich. Aber es ist auch nicht, also ich bestehe nicht auf die Reihenfolge. Entscheidend sind die Inhalte oder das, was es eigentlich bedeutet. So dass man sich dann, wenn man das nur hat, eigentlich danach richten kann. Wenn man diese vier im Blick hat, ja, kannst du eigentlich danach leben, würde schon ausreichen. Und dich befreien. Also, ist klar, du bist nicht der Handelnde. Ja. Und das zu untersuchen, ob das wahr ist, und dann, wenn es nicht wahr ist, und das gelingt mit den entsprechenden Mitteln, das nicht mehr zu leben, ist cool. Und wenn es so ist, wie es ist, ist ohnehin kaum noch jemand da, der da Einwände dagegen haben kann. Ja, und das, was ansteht, ist nun mal das, was man dann nicht vom Leben verlangt, dass es anders sein sollte, weil eben das nicht nur ansteht, was gerade passiert. Und das in uns alles ist. Das erweist sich ja auch durch die Praxis, dass man eben sieht, dass mehr und mehr von dem, was in einem selber ist, zum Vorschein kommt. Und es nicht wirklich von außen kommt, was einen letzten Endes ausmacht. Ja, es sind verschiedene Facetten, man müsste noch nicht mal alle haben. Das erste würde ja schon reichen. Aber dass es immer viele Facetten von Erleben gibt und Tendenzen sind, aus der persönlichen Ebene sich dann gegen das, was auftaucht, zu verwahren und es nicht haben will. Oder eben immer denkt, das Seelenheil liegt außerhalb von uns. Oder es, das, was gerade ist, sollte nicht sein. Ja, aber es muss sein, weil es eben jetzt dran ist. Dann kann man das in sich selber auch sehen, dass wenn gerade Frust auftaucht, dann aber auch danach was anderes kommen muss, weil ja, alles ändert sich, nichts bleibt, wie es ist. Und es passiert das, was ansteht. Und es steht immer irgendwas an, weil das Leben ja nie stillstehen kann. Ja. So, dann hat man dann die Erklärung. Wer weiß, vielleicht kommt noch was Fünftes hinzu. Ich wusste ja auch nicht, dass noch ein Viertes aufgetaucht ist. Bin ja auch ein begrenztes System. Und von daher, wer weiß, was noch kommt. Aber so viel kann es nicht werden. Also dass wir irgendwann mal bei 100 sind oder so, das verwässert dann das Ganze.
Was nicht so viel kommt, noch an Gesetzen, verbessert das Ganze.
Das nicht so viel?
Das ist keine 100. Bei der 100 reinkommen.
Das ist keine 100.
Vielleicht noch die 5, vielleicht noch. Ja, du hast das ja selber gesagt.
Ja.
Das eine schließt das andere mir auch noch vorne noch ein.
Ja.
Und jetzt Gesetzesfetischisten zu werden, dann müssen wir noch 7, 8, 9 das haben. Das bringt ja nichts.
Nein. Nur wenn es wirklich etwas ist, was noch nicht ausgedrückt wurde und ganz elementar ist. Ja. Aber ich meine, ja, im Moment sehe ich weiter nichts, aber wer weiß.
schnell verspürt, dass man dazu liefert von deinen Gesetzen, ist dann auch nicht gerade, also wird damit begünstigt, wenn es dann zu viele Gesetze sind.
Das Problem mit dem Fahrstuhl, ich kann im Moment nicht folgen.
Ja, Sie haben ja einen Fahrstuhl dann überlegt, wo es hingefallen ist.
Ja, je mehr Gesetze meint jetzt der Ende. Norbert, ja. Je mehr Gesetze, desto mehr können im Fahrstuhl verloren gehen. So übersetze ich das jetzt.
Weil du es im Fahrstuhl vergessen hast, oder wie?
Ja, wie ich gesagt habe, so irgendwo im Fahrstuhl oder im Hotel. Oder
jetzt verstehe ich, ja.
Okay. Ist das dann plötzlich weg gewesen?
Gut.
Und auf dem Weg wussten wir das halt noch.
Ja, okay. Ja, lange Leitung halt. Ja, nein, viele Gesetze sind der Tod.
Wenn es wirklich so viele Gesetze wären, hätte man schon wieder eine Religion.
Nur die Religion.
Bewahre. Das ist schon schlimm, dass es jetzt schon Munisangas gibt in Deutschland. Oder? Munisanga.
Ja.
In Berlin, Horneburg und in der Schweiz an mehreren Orten. Schlimm genug.
Ist aber auch schön.
Nein, es ist ja keine Religion. Es gibt ja keine Vorschriften, sondern die Gesetze besagen nur, so wie es ist. Das heißt, es sind in dem Sinne nur Richtlinien. Gesetze sind ja etwas, was man unbedingt befolgen muss und was man auch verlangt wird, dass es befolgt wird. Und wenn nicht, dann wird es Konsequenzen haben. Es hat natürlich den Richtlinien nicht zu folgen, hat auch Konsequenzen für dein inneres Wohlbefinden. Also lebst du nach ihnen, es ist garantiert, dass es darin mündet, dass du eine gute Qualität leben wirst. Das ist klar. Und das ist also alles, wird nicht von außen kontrolliert. Das heißt, ich schaue schon zwischendurch mal nach, ob jemand abends meditiert. Ich gehe dann astral. Nein, ganz sicher nicht. Aber ich merke es, wenn sich was tut bei den Menschen. Das merke ich, das zeigt sich ganz schnell. Also als ich eben Sita gegenüber saß, war der Gedanke, der dann sofort kam, sie knüpft wieder an das offene Herz, was sie schon war. Zwischendurch gab es eine Phase, da war das nicht so sichtbar, durch diverse Dramen, durch die sie durchgehen musste, aber jetzt ist es wieder da und das ist einfach schön, das zu sehen. Da so jemand gegenüber zu sitzen, sehen, wow, da ist Offenheit, das Herz, Weite, mit dir auch. Also es ist einfach ja, berührend auch. Also insofern kontrolliere ich das in positiver Form. Kontrollieren heißt, ich genieße es dann, wenn es sich zeigt, ja, natürlich. Fällt mir schon auf.
Mit alles in mir ist auch gemeint, dass das, was im Außen ist, in mir ist. Also alles halt. Ne?
Alles, also dein Weltbild, deine Verhinderungsmechanismen, die Tendenzen, die du von vornherein hast, wie die Form ist und die Erlösungstendenzen und die Möglichkeiten.
Also können wir auch sagen, alles ist schon in dir.
Natürlich.
Ja.
Also
so
bei den meisten wird es innen, wenn man damit verwechselt, wenn man das so sagt, innen wird es immer geschont. Damit ist es dann nicht sichtbar.
Verstehe ich nicht.
Wenn man etwas schont, dann schaut man nicht so genau hin. Ja. Und ist dann zu vorsichtig. Es ist ganz gut, da einfach mal hinzuschauen, da mal reinzuschauen in sich selbst. Das sind alle Lösungen. Und auch alle Probleme, natürlich, in Form der Tendenzen, die das ja ins Leben ziehen, für das man dann in sich selber Lösungen findet. Also man ist eine Problemstellung und eine Problemlösung gleichzeitig, ja, prinzipiell. Das ist die Möglichkeit, die ein Mensch bietet.
Du sagtest ja gestern, ein Problem ist ein Problem,
ja.
Kein Kontrollproblem.
Ja. So ist das. Wenn man das so sehen kann. Ansonsten ist es dann ein Kontraproblem, obwohl man es als ein Problem bezeichnet. ist so.
Wie sind Probleme gut?
Du findest Probleme gut?
Nee, also sind Probleme gut.
Na klar.
Weil man sie dann lösen kann und dann sind sie weg.
Na, das sagte ich ja gestern schon. Also es ist dann bewusst, was läuft. Das ist wichtig, dann die Wahrheit sehen zu wollen. Und dann siehst du es auch nicht als ein Problem, dann fallen diese Begriffe weg. Okay. Sondern du siehst es als eine Möglichkeit.
Ja.
Und das ist es. Und wenn du siehst, dass eigentlich durch das, was man als ein Problem bezeichnet, viel mehr Möglichkeit besteht, dass du endlich zu dir kommst, sodass du siehst, es gibt keine Probleme. Ja? Das ist entscheidend. Das heißt, dann wirst du eigentlich Probleme wollen. Ja?
Ja.
Genau genommen. Oder sagen wir mal so, wir nennen das Lösungsmöglichkeiten wollen. Ja? Und das ist die gute Haltung. Dann wirst du nicht mehr sortieren und sagen, so, das will ich und das will ich nicht. Sondern du bist einfach mit dem. Und den Rest macht dein System. Wenn da keine Gegenwehr ist oder keine Begierde, irgendwas unbedingt haben zu wollen, was nicht auftaucht.
Hm.
Also die Bereitschaft, da hinzuschauen oder sogar es gut zu heißen, sich darüber zu freuen, wenn man sich mit etwas beschäftigt, was wie ein Problem schien und es dann nicht mehr ist, ist genial. Also das war jedenfalls mein Einstieg in das, dass ich gesehen habe, wenn ich mir Sachen anschaue, die auflöse, Energien anschaue und auflöse, beziehungsweise mich in ein Feld begebe, wo die aufgelöst werden kann, wow, dann öffnet sich in mir einfach das, wo ich denke, Menschenskinder, warum machen das nicht alle und das müssen wir alle, so fängt man ja dann an, ist dann voll begeistert, wow, das müssen alle wissen, du musst das auch wissen, dann kriegt man erstmal den Gegenwind zu spüren, aber es ändert nichts daran, dass man das für sich so erlebt hat und dass man dann danach lebt, dass man sagt, okay, je mehr ich auflöse, umso mehr Qualität ist einfach da. So, dann wirst du eine andere Haltung haben den Dingen gegenüber, die du vorher nicht nehmen konntest. Ja, automatisch. Deswegen mögen es manche nicht, wenn wir uns im Satz ein paar Probleme anschauen, ist manchmal auch ziemlich langweilig und dehnt sich so, wenn der Widerstand so groß ist und auch uninteressant manchmal. Aber es ist eine Beschäftigung mit etwas, was viele gerne nicht sehen wollen und wovon aber alle eigentlich profitieren, wenn sie darin geöffnet sind, dass sie sehen, was sich energetisch dann da erlöst. Selbst wenn es so aussieht, als wenn wir hier sitzen und wir kommen nicht weiter und sprechen dann auch über persönliche Probleme, die im Satz dann ja nicht sein dürfen. Ja, aber wenn sich die Persönlichkeit bewahrt, kommt man im Satz auch nicht weiter. Von daher ist es gut, dass da eine Offenheit dafür da ist. Das ist aber auch nicht extrem auszudehnen und dann nur noch mit persönlichen Problemen im Satz anzusagen. Das ist auch nicht das Spielfeld dafür. Sondern es ist die Entgrenzung, um die es geht, die es braucht. Immer brauchst du die eigentlich. Das ist so, wie Lebensenergie durch uns hindurch pulsiert. Die ständig löst sie das, was da an möglichen Grenzen ist, die wir egal wie erweitert haben, dann durch diese Energie einfach immer wieder gezwungen werden, sich zu erweitern. Oder zumindest in Konflikt zu kommen, wenn da ein Widerstand ist, oder zu sehen, okay, da geht es scheinbar nicht weiter und ich will aber nicht, dass es jetzt passiert und so weiter, dass es einfach sich dir aufdrängt. Ja, so ist, das ist was, das, was passiert, was ansteht. Das ist das, was das eigentlich sagt. In uns ist alles Mögliche und es wartet eigentlich nur auf seine nächste Ausdrucksform oder Ausdrucksweise, wenn sie nicht vom System selbst verhindert wird.
Und der grundsätzliche Unterschied zwischen dem, wie du es jetzt schilderst und wie ich es früher, sage ich jetzt mal, selbst praktiziert habe, dass ich dann gesagt habe, als dann von das Problem die Lösung sich erschien und zeigte, ich dann sage, wie blöd warst denn du? Also dieser Selbstvorwurf da drin, es überhaupt ein Problem zu erklären oder nicht gleich Kraft zu können oder irgend sowas. Und damit steht man sich wieder selbst auf den Füßen, wenn man dann so hart mit sich umgeht.
Aber auch das ist, was ansteht.
Ja, schon. Aber das zu erkennen, ist für mich einfach.
Ja, wenn es dann ansteht, dass es erkannt wird, ist es total toll, das zu sehen, dass du nicht etwas von dir verlangen solltest und auch nicht kannst. Kannst schon, aber und auch passiert, aber nicht sinnvoll ist, dass du Verantwortung für etwas übernimmst, die du nicht hast. Ja, aber auch all das gehört ja zum System dazu.
Ja.
Und daher ist nie was falsch. Ja, es konnte nie anders sein. Das siehst du ja jetzt auch klar. Konnte nie anders sein, konnte nie andere Entscheidungen getroffen werden, selbst wenn man im Nachhinein sagt, es wäre vielleicht besser. Aber für das Nachhinein gibt es noch ein Nachhinein. Wieso? Dann, wenn du erst einen längeren Zeitraum nur Revue passieren lassen kannst und dann siehst, welche Auswirkungen das dann hatte, wirst du es möglicherweise nicht mehr so einschätzen.
Ja.
Ja, wie in dem Moment, der noch nicht diesen Überblick gewährleistet.
Ja.
Also insofern ist, könnte man fast sagen, also am Ende ist erst alles klar. Aber häufig schon weit davor, dass gesehen werden kann, diese Dinge, die so unangenehm sind für einen selbst und wo man sagt, das will ich auf keinen Fall, dass man die eigentlich wollen sollte. Sogar, ja, um sie auflösen zu können und um sich dann andere Qualitäten erschließen zu können, die dann auftauchen, wenn das bewältigt ist. Ja. Also es gibt eigentlich nur Argumente für eine Erlösung von den Tendenzen von uns selbst und dann von dieser Ich-Identität als letzte Konsequenz der Erlösung.
Gibt es noch Zeit für ein Problem?
11 Minuten inklusive Song. Schaffen wir es?
Ja, ich wollte nur kurz berichten. Und zwar war ich, also du hast mir angeraten, Therapie zu nehmen. Und ich war bei dem Rupert Lohusso. Aber es war nicht so richtig stimmig für mich. Also,
okay. Inwiefern?
Na, ich konnte mich auch nicht so richtig da rein entspannen, weil es unheimlich kostspielig für mich ist. 80 Euro die Stunde ist für mich eine teure Selbsterkenntnis, wenn man das dann wöchentlich machen muss. Also,
wenn man es nicht mehr wöchentlich kann, kann man es auch nicht wöchentlich. Hauptsache das. Aber was war jetzt dann da das Problem? Kamst du nicht an deine Gefühle, also an den Ärger und so weiter, all das, oder an das Unterdrückte in dir? Kamst du nicht ran, oder was war der Grund? Oder war das zu wenig effektiv in der ersten Stunde, oder bist du nur eine Stunde da gewesen?
Na, ich war 2 Stunden da, also 2 Wochen hintereinander. Und ich fand, dass mir zu schnell irgendwelche Antworten aufgezwungen wurden, was mit mir los sein soll. Also ich hab, und das fand, also hat sich für mich nicht wirklich stimmig angefühlt.
Okay. Ja, wenn du für dich das empfinden hast, dass du da nicht richtig bist, dann ist es eine gute Entscheidung für dich, dann war das keine gute Empfehlung. Ja.
Ja.
Denn du musst dich halt öffnen können, wo auch immer du bist. Du kannst dich natürlich fragen, warum konnte ich nicht oder vielleicht ist es wahr und ich wollte nicht und so weiter. Das ist auch gut, das auch zu betrachten. Aber vielleicht hat es einfach nicht gestimmt für dich.
Ja, mit mir, es ist auch irgendwie zu oft das Argument gefallen, ja, ich behandle auch Politiker und so. Das fand ich ein bisschen so, weil es ist seine Freiheit, das so zu sagen, aber...
Ja, wichtig ist das Resultat für dich, ob das energetisch für dich passt und sich da für dich was erlösen kann. Und die Randerscheinung wirst du immer überall haben. Weißt du wirst nie jemanden haben, der im Hinblick auf den Ausdruck genau dem entspricht, was du davon erwartest, was jemand oder wie jemand sein sollte. Wichtig ist das Resultat, was er dir liefert. War zumindest meine Einstellung in Bezug auf Lehrer, bei denen ich war. Da habe ich immer auch Sachen gesehen, die mir nicht gefallen haben. Wo ist das schon? Ja, 100% perfekt in meiner Vorstellung. Ja. Es wird nie jemand sein. Aber dann habe ich gesehen, ich kann da so lange bleiben oder gehe da so oft hin oder oft hin, weil da Qualitäten sind, die mir einfach dienen. Und das andere dann zu schauen und abzuwägen, so wie weit nervt es so oder ist störend für die Qualität, die da ist, sodass man dann sagen muss, okay, nee, also das stimmt jetzt nicht mehr. Ja, und dann gab es immer natürlich einen Wechsel. Ja, hast du eine Alternative gefunden für dich, wie du an dich drankommst?
Okay. Wir Samapan heißt ja jetzt Soham. Und wir machen die Samapan-Meditation.
Okay.
Und da ist eigentlich, die Meditation ist eigentlich, sieht so aus, dass eigentlich die Probleme mit der Zeit von alleine abfallen. Und
das wäre toll.
mit dem Hinblick darauf, dass es auch ein bisschen dauert. Also dass wir da, wir haben jetzt den Lehrer Swamiji bei Soham und der sagt, dass das bis zu zwölf Jahre dauern kann. Aber da bin ich bereit zu. Also okay. Ja.
Ja, wenn das beinhaltet, dass da nicht nur das Tun ist, sondern auch ein bewusstes Verständnis von dem, was da aufzulösen ist, dann wäre das gut. Mhm. Wenn es nicht ist und man sich nur einer Technik überlässt und das nicht ins Bewusstsein bringt, ist es nicht wirklich eine Auflösung von der Thematik bis in die Tiefe. Mhm. Aber einfach schauen, wartet 12 Jahre.
Ja, ich habe ja nichts anderes zu tun.
Also, das ist klar. Ja, na klar.
Und weil ich war auf einem Retreat mit, also der Swamiji, der kommt aus Indien, der war in Deutschland und ich habe ihn auch die Frage gestellt mit meiner Sexualität. Und da sagte er zu mir, meditiere und das wird sich von alleine zeigen.
Ja, damit musst du einfach sein. Mhm.
Weil der Weg der Therapie, wenn mir jemand sagt, der tiefste Wunsch für dich ist es, mit einer Frau zu sein, ich habe da nicht so wirklich den Zugang zu. Also
du meinst, dass dir das jemand sagt, obwohl du was anderes lebst und das für dich gar nicht stimmt? Das meinst du jetzt
doch damit? Ja, so in
etwa. Dass dir das jemand aufdrücken will, dass du dich für Frauen öffnen sollst, obwohl du das gar nicht in deinem System ist.
Es ist nicht in meinem System und ich kann es ja auch nicht machen. Ich kann ja nicht machen, dass ich mich zu Frauen hingezogen fühle.
Nein,
so.
Natürlich nicht.
Ja.
Ja.
Ja. Daher gehe ich den Weg der Meditation.
Ja. Ja, ist einfach gut zu sehen, wirkt es für dich und wenn es für dich wirkt, dann machst du das. Mhm. Und wenn was anderes ansteht, wird es kommen. Mhm. Weißt du, weil letzten Endes eigentlich, wenn man so will, kann man fast niemandem einen Rat geben. Ja? Weil man das leben muss, was in einem selbst auftaucht und was für einen selber stimmt. Und dass es sich dahin zieht und du das machst, spricht er dann für sich und du schaust einfach auf das Resultat. Mhm. Auf Resultate kommt es letzten Endes an und werden prinzipiell in Form einer Technik, die man ausführt, auch darauf siehst du da in den Momenten auch schon, dass für dich da Qualität ist. Und das ist wichtig. Und wenn das so ist, machst du das.
Ja, es hat mir auf jeden Fall schon Zufriedenheit geschenkt, die Technik. Ja.
Ja,